Deutschlandfunk. Streitkultur.
Mit Karin Fischer am Mikrofon. Bei den deutschen Stadttheatern und Opernhäusern geht die Angst um. Kommt das Publikum zurück? Zuerst waren die Bühnen zu wegen Corona, danach blieb die Mehrheit des Publikums auf Abstand. Jetzt stehen wir vor einem harten und möglicherweise kalten Winter und selbst das normalerweise enthusiastische und einigermaßen gut betuchte Publikum bleibt aus. Das kann gut nachvollziehen, wer etwa einen Ticketkauf simuliert, weil dann die Saalplanbelegung aufploppt bei verschiedenen Theatern und da herrscht nach der Premiere oft gähnende Leere. Kommt das Publikum zurück, fragen wir deshalb heute in der Streitkultur und hören ein paar Stimmen dazu.
Es gibt natürlich schon auch ein paar Stellschrauben, an denen Kulturangebote reflektieren können, wie sie attraktiver werden können. Ist das ein Ort, an dem ich mich wohlfühle, dass mir das Gefühl vermittelt wird, okay, ich bin hier auch wirklich willkommen? Und tatsächlich ist es ja auch oft so, dass die Einrichtungen gar nicht wirklich Gesellschaft abbilden. Also das Programm ist dann vielleicht einfach nicht sehr divers zusammengesetzt, die Künstlerinnen auch nicht und die Mitarbeiterinnen auch nicht. Und das hat natürlich auch ganz viel damit zu tun, ob Leute das Gefühl haben, was da stattfindet, hat mit ihrer Lebenswelt zu tun.
Wenn die Theater seit Monaten halb leer bleiben, dann haben die Menschen eben keine Lust, hinzugehen. Offensichtlich haben sie das Theater im Lockdown weniger vermisst, als die Kulturblase das geglaubt hat. Wann vermissen wir etwas? Wenn wir uns von diesem etwas gemeint fühlen, wenn wir finden, dieses Erlebnis hat mich verändert oder mir eine gute Zeit verschafft. Wann vermissen wir etwas nicht? Wenn wir es nicht verstehen, wenn es nervt, uns belehrt oder uns für dumm verkauft.
Ich gehe ins Theater in erster Linie, weil ich Schauspieler sehen will. Und zwar grandiose Schauspieler. Und Projekt heißt ja meistens, man wagt sich an ein Thema ran, zu dem man keinerlei Kompetenz hat. Und insofern ist das dann für mich uninteressant.
Vielleicht, liebe Hörerinnen und Hörer, haben Sie die Stimme von Harald Schmidt erkannt. Außerdem zu hören war unsere Kritikerin Barbara Behrendt und eine Nicht-Besucherforscherin Vera Allmann-Ritter. Und genau deshalb geht die Frage jetzt an die Diskutanten der heutigen Sendung. Ich begrüße Claudia Schmitz, die geschäftsführende Direktorin des Deutschen Bühnenvereins und dort auch im Vorstand aktiv. Herzlich willkommen, Frau Schmitz.
Vielen Dank.
Und meinen Kollegen Stefan Keim, exzellenter Theater- und Opernkritiker, zu vielen Häusern in Nordrhein-Westfalen und weit darüber hinaus unterwegs. Er kennt beide Seiten, die vor und die hinter der Bühne. Herzlich willkommen, Stefan Keim.
Hallo.
Ja, wie ist es mit dem Publikum? Kommt es zurück? Frau Schmitz, Sie haben hoffentlich ein kräftiges Jahr für uns.
Die gute Nachricht ist, die Spielzeit hat gerade begonnen und es ist ja Publikum in den Sälen. Es ist möglicherweise nicht an allen Orten in dem Maße Publikum da, wie man es von vor der Pandemie kannte. Es lohnt sich, ein bisschen genauer hinzuschauen. Es gibt große regionale Unterschiede. Wenn Sie in Berlin bei den Bühnen nachfragen, ist da eine ziemliche Zufriedenheit. Also in den Metropolen scheint es nicht dieses große Problem zu geben, die Menschen wieder in die Häuser zu bringen. Wenn Sie aber in den ländlichen Raum schauen, in kleine Kommunen, da wird ganz klar berichtet, dass das Publikum noch nicht wieder in Gänze zurück ist. Welches Publikum ist noch nicht zurück? Es scheinen vor allen Dingen die älteren Menschen zu sein und die Vielkäuferinnen, also die Abonnentinnen, die nicht in dem Maße zurückgekommen sind, wie sie vorher in die Häuser gegangen sind. Junges Publikum kommt zurück, Schultheaterbesuch war ein Riesenthema, auch als die Theater geschlossen waren, hat total gefehlt, hat den Schülerinnen gefehlt, hat den Lehrerinnen gefehlt und die jungen Menschen kommen auch zurück. Deswegen von mir, ja, das Publikum kommt zurück. Die Frage, wer kommt zurück, also was ist unser Publikum, wie gelingt es uns, auch Menschen in die Theater, in die Konzertsäle zu locken, die bisher noch nicht da drin sind. Die beschäftigt die Häuser ja schon lange.
Dann bitte ich um die Gegenposition von Stefan Keim. Herr Keim, Sie würden vermutlich nicht zustimmen.
Nein, ich glaube, dass das Publikum nicht in dem Maße zurückkommen wird, zumindest nicht von selbst. Und ich habe auch eine ganz andere Beobachtung. Wenn wir zum Beispiel mal auch auf Köln gucken, zumindest sieht sich Köln ja gerne als Metropole, in der Oper hat die Eröffnungsinszenierung von Les Troyens von Berlioz desaströse Verkaufszahlen, wohingegen ein Theater wie Bielefeld durchaus wieder sagt, dass die Abonnenten in der gleichen Zahl wie vor der Pandemie wieder da sind. Ich glaube, wir haben eine grundlegende Krise, auch in der Umgestaltung des Publikums. Klar, die älteren oder die klassischen Theaterbesucherinnen und Besucher sind noch nicht so wieder da, aber auch, weil, wie wir in der Collage gehört haben, sie sich vom Programm teilweise abgeschreckt fühlen und die neuen Publikumsschichten, die alle haben wollen, müssen erst neu umgarnt werden. Ich glaube, wir sollten überlegen, ob wir unser Theatersystem nicht sogar ein bisschen umgestalten sollten. Ob es wirklich nötig ist, zwischen Ensembletheater und Bespieltheater zu unterscheiden. Ob wir nicht vielerorts neue Mischformen brauchen, die auf die jeweiligen Städte zugeschnitten sind.
Das war jetzt schon viel Analyse von Ihnen beiden. Wir werden gemeinsam eine differenzierte Betrachtung anstellen in den nächsten 20 Minuten. Jetzt aber nochmal zurück zur Ursachenforschung. Frau Schmitz, wenn das Publikum nicht kommt, warum nicht?
Erstmal haben wir gerade ein Überangebot. Das heißt, wir haben sehr viele Produktionen, die während der Pandemie auf Halde produziert wurden, die jetzt nachgeholt werden. Es gibt überall Festivals, also es ist ein sehr, sehr breites Angebot. Auf der anderen Seite sind wir von einer Krise in die nächste Krise gelaufen. Die Pandemie ist noch nicht beendet. Jetzt ab 1. Oktober tritt die neue Verordnung in Kraft. Wir haben eine Kriegssituation, wir haben eine Energiekrise, wir haben eine Inflation. Man liest überall, dass das Konsumverhalten am Boden ist. Und das betrifft natürlich auch den Theaterbesuch. Wenn ich mir
gibt es dazu schon konkrete Zahlen, dass die Menschen sparen am Theaterbesuch, zum Beispiel wegen der Gaskrise?
Nein, die gibt es nicht. Also wir machen verschiedene Statistiken beim Bühnenverein, die beziehen sich aber im Moment auf die Jahre der Pandemie. Also die letzte Statistik, die erschienen ist, war die Werkstatistik, die bezog sich auf die Spielzeit 2020, 2021 und die hat natürlich keine Aussagekraft für die Zukunft jetzt.
Stefan Keim, gerade weil wir so viele Krisen haben, weil die Welt schlecht ist, weil sie gerade bedrohlich und beängstigend wirkt, die Menschen haben ja den Willen, loszulassen, sich zu amüsieren. Sie gehen auf Konzerte, das haben wir den ganzen Sommer über gesehen. Sie flogen wie verrückt in den Urlaub. Sie wollen eigentlich unterhalten werden. Ihre Kritik ist ja auch vor allem eine inhaltliche. Warum glauben Sie, dass das Publikum nicht kommt?
Weil es in vielen Bereichen zu wenig Unterhaltung bekommt und auch zu wenig darauf geachtet wird, was das Publikum will. Ich habe den Eindruck, dass die Freiheit der Kunst, die natürlich ein extrem hohes Gut ist, inzwischen so hoch gehängt wird, dass es in vielen Punkten dazu geführt hat, dass ja ein dramaturgiegeprägtes Theater sehr, sehr weit wegschwebt von dem, was auch die Leute einfach interessiert, dass auch die Themen, die auf der Bühne verhandelt werden, die Leute nicht interessieren. Und ich glaube, da haben übrigens die Kinos ja ein ganz ähnliches Problem und sogar noch verschärfter als die Theater. Es muss rübergebracht werden, dass hier etwas Besonderes passiert, dass hier was Zugewandtes passiert und wir müssen auch wieder über den Theaterbesuch hinausdenken. Das haben wir auch in der Pandemie gesehen. Es ist für Leute nicht attraktiv, in einen Theatersaal zu gehen, irgendwas vorgesetzt zu bekommen und wieder rausgeschmissen zu werden. Theater müssen Kommunikationszentren sein, in jeder Hinsicht. Und daran müssen wir, glaube ich, sehr stark arbeiten.
Frau Schmitz, teilen Sie diese Einschätzung der inhaltlichen Defizite, möglicherweise der inhaltlichen Überforderung oder sogar Abschreckung des Publikums? Was ist Ihre Beobachtung?
Nee, die Beobachtung, die teile ich so nicht, sondern was ich erlebe, ist, dass sich jede verantwortliche Theaterleitung regional genau überlegt, was mache ich für die Menschen hier vor Ort? Also niemand macht ein Programm, das da keiner sehen will. Das wäre ja total absurd. Ich komme selber aus dem Stadt- und Staatstheaterbetrieb, habe 25 Jahre an kleinen Häusern, größeren Häusern, Mehrspartenhäusern, Kinder- und Jugendtheater, reinem Sprechtheater gearbeitet. Und ich habe immer das Ringen um Themen erlebt, um Themen, die den Zeitgeist treffen und die auch für die Menschen vor Ort spannend sind. Ist einfach ein Unterschied, ob sie eine Bühne in Berlin betreiben oder das Haus in Bielefeld oder eben noch kleinerem Ort in Pforzheim. Also entweder ich bin der Gemischtwarenladen und biete ein buntes Programm, wo Unterhaltung drin ist, wo aber auch was Zeitgenössiges was drin ist, wo was Forderndes drin ist. Oder aber ich kann eine Nische besetzen in einer Metropole. Und das habe ich immer so erlebt und erlebe ich auch jetzt, dass da sehr genau geguckt wird in den Dramaturgien. Was sind die Stoffe? Viele Häuser gehen auf partizipative Formate, es gibt Stadtkollektive, es gibt Bürgerbühnen, es gibt die Beteiligung von Laienchören oder Musikerinnen. Und von daher kann ich das nicht teilen, dass da irgendwas Abgehobenes ist. Zum Thema Kino vielleicht noch ein Wort. Da hören wir, dass gerade die Programmkinos, die also ein sehr anspruchsvolles Programm bieten, nicht die Probleme haben. Also von daher würde ich auch die These, das muss jetzt alles Unterhaltung sein, für die Menschen so nicht teilen. Ich brauche ein unterhaltendes Moment. Ich will mich einfach auch mal fallen lassen, wenn mein Leben ansonsten geprägt ist von den Krisenthemen. Aber ich will mich eben auch, Stichwort Werkstatistik, zeitgenössische Autorinnen, internationale Autorinnen werden zunehmend gespielt und auch zunehmend angesehen. Ich will mich eben auch mit Themen der Zeit beschäftigen. Und ja, da ist es richtig, dass ich als Bühne eben schauen muss oder ein Gespür dafür entwickeln muss, was sind denn gerade die Themen, mit denen ich die Menschen auch ins Haus hole und mit ihnen in den Diskurs komme.
Das sehe ich auch. Also die regionale Verortung von Stoffen, die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern an der Entwicklung solcher Stoffe, das kann man quer durch die Republik an den Spielplänen wahrnehmen. Dennoch möchte ich noch mal einen Moment beim Inhaltlichen bleiben. Das Theater war ja immer eigentlich bisher die Speerspitze einer Entwicklung, die tatsächlich extrem politisch war. Alle Themen, die in der Luft liegen, von Rassismus über Kolonialismus, Gleichberechtigung, Klimawandel, Wirtschaftskrise, Krieg, werden im Theater verhandelt. Das haben sich die Theater auch explizit auf die Fahnen geschrieben. Sie wollten Diskursraum sein, Forum für gesellschaftliche Auseinandersetzung. Sie sind fortschrittsgläubig, in gewisser Hinsicht krisengestellt, kommunikativer Raum. Das kann ja nicht, und das würde ich jetzt auch Stefan Keim mal fragen wollen, das kann ja nicht alles plötzlich falsch sein, weil sozusagen Krieg oder Krise uns jetzt zu viel ist.
Nein, auf keinen Fall. Wir haben auch kein Problem der Inhalte, sondern der Ästhetik. Also, was Frau Schmitz gerade gesagt hat, die ganzen partizipativen Darstellungsformen, klar, das ist überhaupt kein Problem, das ist der heiße Scheiß, das machen alle. Aber es wird bei der ganzen Diskussion um Diversität eine große Gruppe vergessen, nämlich das klassische Theaterpublikum, das gerne Geschichten erzählt bekommt, das gerne psychologisch erzählte Figuren sieht, das gerne auch mitfühlt. Und das wird ja seit einiger Zeit überhaupt nicht mehr bedient. Also so etwas gibt es zum Beispiel im Ruhrgebiet so gut wie gar nicht mehr zu sehen. Und da ist ein riesengroßer Teil des traditionellen Theaterpublikums verzweifelt und hat jetzt während der Pandemie sich abgewandt und gelernt, dass Theater einfach nichts mehr für sie ist. Das ist das große Problem. Das andere ist das, was Harald Schmidt so schön auf den Punkt gebracht hat mit diesen Projekten, von denen die Theaterleute natürlich viel weniger Ahnung haben als die Experten, die sie dafür interviewen. Diese Projekte haben oft so etwas Belehrendes. Und ich kenne sehr, sehr viele Theaterbesucherinnen und Besucher, die sagen, ich kriege auf der Bühne nochmal um die Ohren gehauen und Ideologie in die Ohren getrötet. Alles Sachen, die mich schon den ganzen Tag in den Medien nerven. Dafür muss ich nun wirklich nicht ins Theater gehen. Mir fehlt das Element des Schönen. Und das, finde ich, ist ein ganz grundlegendes Problem, das es aus meiner Sicht an sehr vielen Bühnen gibt.
Naja, mal gucken, was die deutsche Bühne zusammen mit den Bühnen Köln rausfindet, weil die fragen ja gerade Zuschauerinnen. Warum kommen sie ins Theater? Was wollen sie sehen? Warum sind sie heute in diese Vorstellung gegangen? Hat das ihre Erwartungen erfüllt? Ja oder nein? Ich finde das schwierig, die These so in den Raum zu stellen, die sich ja erstmal in der Breite so auch nicht belegen lässt. Ich plädiere da wirklich dafür, genauer hinzugucken und nachzufragen. Wenn Menschen ihr Abonnement kündigen, und da sind wir uns möglicherweise doch einig, das ist ja gerade ein Riesenthema, dass die Abozahlen zurückgehen, dann sind die Begründungen dafür Gesundheit, Alter, Wegzug. Die Begründung ist nicht, das, was ihr da macht, das interessiert mich nicht. Sicher habe ich immer mal einen Theatermoment, wo ich nicht in meiner Erwartung abgeholt werde, wo ich nicht diesen, den ich auch kenne, wunderbaren Moment erlebe, dass ich reingehe in diese Welt, dass ich das Haus also anders verlasse, in einem anderen Zustand, als ich reingegangen bin. Aber dass ich mich deswegen richtig abwende und sage, ich komme nicht mehr, das hat aus meiner Sicht zu tun mit einer Angst vor einer weiteren Ansteckung, mit einer Pandemie, die noch nicht vorbei ist und mit verschiedenen anderen Krisen, die einfach die Menschen verunsichern.
Ich mache den Fokus noch ein kleines bisschen weiter auf, komme auf Corona zurück und die selbstbewusste Behauptung ganz vieler unterschiedlicher Kulturinstitutionen, natürlich auch der verschiedenen Bühnen, sie seien doch systemrelevant und könnten von daher nicht geschlossen werden oder bleiben. Wie sehen Sie das beide? Hat das Theater Defizite, dieses sozusagen nochmal neu klar zu machen, und beweist das Theaterpublikum vielleicht gerade das Gegenteil?
Fang einfach mal an. Also nee, Systemrelevanz haben wir eigentlich nie behauptet, weil systemrelevant heißt ja relevant innerhalb eines bestehenden Systems. Die Theater stehen ja darüber hinaus. Also sie geben ja erstmal die Grundlage. Aber klar, wir haben gesagt, wir sind wichtig. Und ich finde, man sieht jetzt auch ganz genau an der Gesellschaft, was das gemacht hat, dass die Bühnen dann ja doch in diesen 2 Jahren der Pandemie ganz überwiegend geschlossen waren oder nur eingeschränkt mit großen Hürden durch Parcours quasi zu erreichen waren. Also das erleben wir gerade im gesellschaftlichen Diskurs. Und wir haben nur gesagt, wir möchten nicht in einem Kontext mit den Freizeiteinrichtungen stehen. Und das ist ja jetzt auch gerade der Tenor bei der neuen Diskussion, was wird möglicherweise die Energiekrise für eine Auswirkung haben, können die Bühnen dann geöffnet bleiben. Mhm.
Stefan Keim.
Ja, also ich glaube, dass Theater wirklich zu den wichtigsten Orten gehören, die unsere Gesellschaft haben wird für die Zukunft. Da möchte ich mich nicht an Begriffen wie systemrelevant. Ich glaube, sie sind einfach lebensrelevant, und wir haben so wenige Orte, an denen wir uns noch körperlich begegnen und austauschen und wo es so etwas wie, sag ich ja fast schon böse, die Illusion einer funktionierenden Gesellschaft sein kann. Da gibt es wirklich fast nur noch Theater, Konzerthäuser, Kulturorte, aber da sind die Theater ja die wichtigsten. Deswegen plädiere ich ja so vehement dafür, dass die Theater sich dem auch stellen müssen. Bisher ist ihr eigenes System ihnen vor allen Dingen relevant. Während der Pandemie, während der Lockdowns haben doch fast alle gesagt, was nicht passieren darf, ist, dass wir jetzt danach unsere Premieren raushauen und so tun, als wäre gar nichts gewesen. Genau das ist aber passiert. Das war so ein furchtbarer Kardinalfehler, über den ich mich immer noch aufrege. Und sage jetzt wirklich mal ganz deutlich, wer soll sich diesen Scheiß denn angucken, der inzwischen völlig irrelevant ist, weil sich die Welt verändert hat und weil weitergedacht worden ist. Und ich finde, auch für mich sind Theater auch überholt, die keine Vielfalt zulassen. Und Vielfalt würde ich weiter denken, als es gerade passiert. Da geht es nicht nur darum, das ist auch wichtig, alle Schichten einer Stadt und einer Gesellschaft mit auf die Bühne zu nehmen. Da geht es für mich zum Beispiel auch darum, andere Gruppen mit reinzunehmen. Das meine ich mit Auflösung von Ensemble- und Bespieltheater. Man sollte viel mehr mit Artists in Residence arbeiten, nicht von irgendwoher aus der Welt, sondern aus der eigenen Stadt, aus der eigenen Region. Menschen, die was zu sagen haben und die dieses System Stadttheater neu denken und bespielen können. Und da kommen wir noch zu einem wichtigen Punkt. Das heißt, Beschneidung auch in gewisser Weise der Macht von Intendantinnen und Intendanten. Die dürfen dann nicht mehr nur auf ihr eigenes künstlerisches Profil gucken. Die müssen sich als Kommunikatoren und Koordinatoren und innen natürlich auch verstehen, um diese verschiedenen künstlerischen Positionen an einem Ort zusammenzubringen. Das ist für mich an vielen Orten, vor allen Dingen in mittleren und kleineren Städten, die Vision eines Theaters der Zukunft.
Vielen Dank dafür, Frau Schmitz. Die Intendanten müssen natürlich auch so eine Art Transmissionsriemen und Kommunikationsprofis gerade nach außen in Richtung auf die Stadtgesellschaft sein. Und Forderungen nach Strukturveränderungen am Theater gibt es ja schon länger. Das hat nicht zuletzt sehr stark zugenommen mit der MeToo-Debatte und dem selbstherrlichen Gebaren von Intendanten, die sehr viel Macht haben im deutschen System. Wird da öffentlich darüber diskutiert in Ihren Institutionen?
Ja, selbstverständlich, und das seit Jahren. Im Jahr 2018 ist der erste wertebasierte Verhaltenskodex von allen Mitgliedern des Deutschen Bühnenvereins verabschiedet worden. Im Herbst 2021 der zweite wertebasierte Verhaltenskodex. Und da geht es ja genau darum. Also es geht einmal um einen Verständigungsprozess. Wie ist unser Verständnis? Dann geht es darum, einen Wertewandel zu beschreiben. Und dann geht es darum, in eine Transformation zu gehen. Und das sind viele Häuser. Zu dem wertebasierten Verhaltenskodex hat ja die Intendantinnengruppe im Deutschen Bühnenverein zusammen mit dem Dramaturgienetzwerk ein Positionspapier entwickelt, ein Phasenmodell zur Intendanzfindung, wo aufgeschrieben wird, wie gehe ich daran? Wen habe ich denn zu beteiligen? Wie schaffe ich eine Transparenz? Wie schaffe ich eine Vertraulichkeit? Wie setze ich so ein Gremium zusammen, das dann letztendlich entscheidet? Da gehen wir auch weiter. Da tut sich wahnsinnig viel.
Ich möchte gern zum Publikum zurückkommen. Das Theater Hagen hat ein 9-Euro-Ticket für den Theaterbesuch ausgerufen, aus Verzweiflung sozusagen, weil das Publikum fehlt. Das Theater Bonn hat Ende September Ehrenamtliche in die Oper eingeladen. Eine schöne Geste der Dankbarkeit sollte das sein. 420 Menschen kamen auch. Aber hätten die früher so einfach Platz gefunden, fragt man sich dann. Was, Frau Schmitz, Herr Keim, gibt es noch für Ansätze, um die Leere im Publikum zu füllen, von denen Sie gehört haben?
Preise runter, das sieht man sehr, sehr viel. Also 9-Euro-Ticket steht auch ganz groß auf der Webseite des Rheinischen Landestheaters Neuss. Auch das Schauspielhaus Bochum macht 10-Euro Vorstellungen. Also in Hagen, muss man ja kurz erwähnen, ist das ja wirklich ein Monatsticket, ne? Wie damals beim ÖPNV. Da kann man ja den ganzen Monat alles, was die im Angebot haben, mit wenigen Ausnahmen für 9 Euro gucken. Dieses spezielle Angebote machen viele Theater, auch Essen. Und wie ich auch dort gehört habe, durchaus erfolgreich. Also es geht schon auch ums Geld. Es sind viele Leute auch bereit zu kommen und Sachen auszuprobieren, wenn es nicht so sehr an die Kasse geht, und das auch schon vor der Inflation. Also wir haben nicht nur ein Kulturproblem, wir haben da ein sehr, sehr stark da sich äußerndes auch soziales Problem.
Das Thema so einer Flat oder von so einer Theatercard ist ja nichts Neues, ne? Wenn wir ganz ehrlich sind. Das gibt es ja an vielen Häusern parallel zum Abonnement, das seit Jahrzehnten rückgängig ist, schon länger. Und ich wehre mich jetzt ein bisschen dagegen, dass Sie jetzt sagen, ja, aus Verzweiflung wird dann so ein Ticket aufgelegt. Naja, aber wir sind uns doch, denke ich, einig darüber, dass Theaterbühnen reagieren müssen, wenn sie merken, dass die bisherigen Vertriebsstrategien, das Abonnement, eben so nicht mehr funktionieren. Ist ja auch nicht überraschend. In so einer Pandemie ist ja auch das Leben nicht so richtig planbar. Weniger für mich als Zuschauerin, die da reingeht. Ich kann auch eine Infektion haben und dann stehe ich dann da mit meinen Tickets, die ich gebucht habe. Oder aber die Vorstellung muss ausfallen, weil es einfach eine Infektion im Ensemble oder im Technikteam gibt. Von daher finde ich das doch eigentlich super. Und das ist doch was Positives, wie schnell die Häuser da reagieren und sagen, wir überlegen uns jetzt einfach neue Angebote, weil Konsum geht runter, das Geld wird knapp, gerade große Inflation. Da ist das natürlich auch ein Thema, was kostet die Karte? Und da zu sagen, wir sind das, das Theater gehört nicht wenigen, das gehört auch nicht dem Theaterleiter oder dem Intendanten, der Intendantin, das gehört uns alle. Und deswegen suchen wir Wege, wie wir eben auch da die Schwelle niedrig machen können, dass niemand deswegen nicht ins Theater kommt, weil die Tickets zu teuer sind. Sind sie aber seit Jahren nicht. Also wenn man auf die Seiten der Theater schaut, auch schon vor der Pandemie, hat man immer die Möglichkeit, ob das ein blauer Tag ist, also ein Tag, an dem man für, weiß ich nicht, 6 Euro, 7 Euro ins Theater gehen kann. Diese Angebote gibt es wirklich schon lange. Die modifiziert man jetzt, und das sehe ich nicht als einen Verzweiflungsakt, sondern einfach als Zeichen, dass die Bühnen da sich schnell auf die neue Situation auch einstellen.
Ja, danke für diese wertvollen und praktischen Hinweise. Wir haben viele Felder angerissen, die wir weiter besprechen müssen, intensiv. Am Ende dieser Sendung steht aber immer die Frage an Sie beide, mit der Bitte um eine kurze Antwort. Was haben Sie jeweils vom anderen, von der anderen gelernt? Stefan Keim.
Ich habe gelernt, dass sich alle da wirklich eine riesengroße Mühe geben und dass wir da völlig auf der gleichen Seite sind. Ich befürchte nur, dass das alles zu zäh passiert, dass eine Dynamik entsteht, auch in der Kulturpolitik, auch in Finanzdiskussionen, die das Kulturleben sehr, sehr stark verändern wird und wir dringend auch etwas radikaleres denken und dringend neue Konzepte brauchen, um da weiterzukommen. Und das muss ich leider jetzt auch noch sagen. Wir können nicht das nur bejubeln, dass die Stadttheater, die natürlich mit Steuermitteln da eine ganz andere und richtigerweise eine ganz andere Möglichkeit haben, solche Angebote machen, und dürfen da die freie Szene einfach nicht vergessen, die durch solche 9-Euro-Tickets einfach platt gemacht werden. Also wir müssen die Kulturszene unbedingt als Ganzes denken.
Ja, das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Hinweis, lieber Stefan Keim, den ich auch teile. Und was ich mitnehme, ist, dass unsere Beobachtungen ja gar nicht so ungleich sind, dass nur die Interpretation dann einfach in verschiedene Richtungen geht. Und das macht es ja auch so wertvoll. Und dieser Hinweis, dieses Zusammendenken aller Kulturschaffenden, zusammen ist man einfach stärker und kann wahnsinnig viel voneinander lernen. Und ich glaube, das ist wichtig in dieser Zeit.
Dann danke ich für die Diskussion und den freundlichen und auch zukunftszugewandten Austausch. Das war die Streitkultur. Heute zur Frage, kommt das Publikum zurück? Es ging um leere Theatersäle und um eine kleine Ursachenforschung. Ich danke meinen Gesprächspartnern, dem Theater- und Opernkritiker Stefan Keim und der geschäftsführenden Direktorin des Deutschen Bühnenvereins, Claudia Schmitz.
Dankeschön.
Herzlichen Dank.
Ich empfehle sehr die nachfolgende Sendung Kultur heute. Und am Mikrofon der Streitkultur verabschiedet sich Karin Fischer.